Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Könnt ihr eigentlich schlecht Nein sagen? Vermeidet ihr vielleicht auch häufig Auseinandersetzungen und stellt ihr immer wieder das Wohl anderer über euer eigenes? Dann seid ihr womöglich ein People-Pleaser. People-Pleaser sind Menschen, die immer für andere da sind, ja, und ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie mal an sich selbst denken. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Es ist aber gar nicht so schwer, diesem Harmoniemodus zu entkommen. Das geht nämlich, indem wir klare Grenzen setzen und Konflikte so austragen, dass sich niemand vor den Kopf gestoßen fühlt und ohne, dass wir egoistisch wirken. Wie das genau geht, darüber wollen wir heute mit Dr. Ulrike Bossmann sprechen. Ulrike ist Psychologin und hat das Buch People Pleasing – Raus aus der Harmoniefalle und weg mit dem schlechten Gewissen geschrieben. Sie sagt, es ist okay, etwas nicht zu wollen und auch, sich an die erste Stelle zu setzen. Herzlich willkommen, Ulrike.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ulrike, jetzt habe ich schon ein paar Dinge genannt, an denen ich erkenne, ob ich ein People-Pleaser bin. Für diejenigen, die sich jetzt noch nicht ganz so sicher sind, ob das auf sie zutrifft, gibt es denn noch weitere Dinge, an denen ich das erkennen kann? Was macht Menschen zu People-Pleasern und gibt es bestimmte Verhaltenstendenzen?
Also die gibt es natürlich und ich würde immer sagen, Menschen können dann ziemlich sicher sind, dass sie People-Pleaser sind, wenn sie sich ganz viele Gedanken darüber machen, was die anderen so über sie denken, was die anderen von ihnen halten. Also wenn so der Blick permanent auch auf die anderen geht und man sich zum Beispiel, wenn man was gesagt hat, darüber nachdenkt, war das okay, dass ich das so gesagt habe? Oder auch mir Sorgen mache, wirklich vielleicht egoistisch, wenn ich Nein sage, halten die anderen mich vielleicht für unkollegial? Wenn ich der Kollegin jetzt nicht helfe, obwohl ich keine Zeit habe. Ich finde, das ist so ein ganz entscheidendes, also das sind Menschen, die sind halt immer bei dem anderen, ja, und die haben auch Angst davor, dass andere sie vielleicht in irgendeiner Weise nicht mögen, verurteilen und dergleichen und machen ja deswegen ganz, ganz viel, um es möglichst dem anderen recht zu machen, ne, und die Bedürfnisse auch der anderen Person im Zweifel immer erst an die erste Stelle zu stellen, bevor sie selber irgendwann kommen. Und was ich oft erlebe, ist, das sind einfach Menschen, die sich wirklich aufopfern, ne, also die sind permanent für andere da, erledigen alle Aufgaben und wie gesagt, dann auf Listenplatz 536, kommen Sie selber mal. Soweit kommt man in der Regel nur nicht. Oder eben auch Menschen, die sich tatsächlich wirklich auch anpassen, ne? Die dann gar nicht mehr Dinge sagen, die sie selber vielleicht für wichtig halten. Das sind dann so Leute, mit denen man im Gespräch sagt, hey, wollen wir heute, keine Ahnung, Italienisch oder Griechisch essen? Und die sagen, ach, wie es dir lieber ist. Oder auch, willst du lieber dieses oder jenes gucken? Ach, ist mir ganz egal. Und dieses, ne, so selber, so weit weg von sich sein. Ich finde, das ist auch was ziemlich typisch ist für Menschen, die eine People-Pleasing-Tendenz haben. Und das Letzte, was ich bei vielen beobachte, ist, dass sie auch zu Perfektionismus neigen. Ja, das hat was damit zu tun, ich möchte halt wenn ich keinen Fehler mache, wenn ich nichts habe, was man an mir auszusetzen hat, so, dann kann ja auch keiner sauer auf mich sein oder irgendwie enttäuscht von mir sein. Also versuche ich halt, ne, wirklich alles mega richtig und mega perfekt zu machen, was natürlich nie gelingt und man dann irgendwie permanent das Gefühl hat, ich bin eigentlich doch nicht gut genug. Auch was People-Pleaser sehr prägt und begleitet.
Okay. Wie wird man denn jetzt zum People-Pleaser? Also ist das angeboren? Ist das irgendwie eine Persönlichkeit oder entwickelt sich das irgendwie? Und also wenn es sich entwickelt, dann wodurch?
Also es ist keine angeborene Persönlichkeit und ich würde immer sagen, wie bei den meisten psychologischen Sachen, ne, dass es immer sich da was vermischt. Also so neurobiologische Prädisposition, die ich habe, das klingt so komplex, aber was es meint ist, manchen Menschen, ne, da springt eben das limbische System im Gehirn, also der Teil, der so für Angst- und Gefahrenmeldung zuständig ist, einfach schneller an. Ne, ich habe einfach schneller, ich sehe die Augenbraue beim Gegenüber, die hochschnellt und denke, ich habe was falsch gemacht. So. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Schwellen und Filterschwellen, aber ich würde immer sagen, das ist der geringere Teil. Viel entscheidender sind tatsächlich die Beziehungserfahrungen, die wir machen in unserer frühen Kindheit, in der Jugend und dann auch später. Und da spielen natürlich vor allem so Dinge eine Rolle wie Modelllernen, ganz klassisch. Also wem habe ich zugeguckt? Ja, wenn ich überall eigentlich immer nur um mich herum erlebt habe, dass Konflikte unter den Teppich gekehrt worden sind, dass man Dinge nicht angesprochen hat, ja, dass man eben Kritik vielleicht nicht geäußert hat und dann sagt, komm, das ist jetzt alles nicht so schlimm, also ja, jetzt mal hier irgendwie Piano machen, dann lerne ich natürlich, ach, so muss man sein, um dazuzugehören. Und wenn man eben vielleicht so nicht ist, dann ist es ein Problem. Und ich erlebe tatsächlich auch bei vielen Menschen, dass sie eine sogenannte Parentifizierung erlebt haben. So ein psychologischer Fachbegriff, ne, von Parent, also aus dem Englischen Eltern. Und das bedeutet, wenn Kinder zuständig werden für die Atmosphäre oder für die Gefühle der Eltern, weil sie das selber gerade nicht so gut wuppen. Und was ich damit meine, ist, dass es immer wieder ja Situationen kommt, die kennen wir alle, ich vermute ihr auch, ja, wo wir selber auch mal gestresst sind oder irgendwie auch ein Gefühl haben. Und vielleicht in bestimmten Situationen noch mehr, ja, wenn dann Belastungssituationen auftauchen, viel Stress, vielleicht eine Scheidung ansteht, eine Krankheit da ist, dann passiert es natürlich unbewusst. Also Menschen machen das gar nicht zwangsweise absichtlich, aber unbewusst umso leichter. Und wenn dann eben Kinder zum Beispiel ja, erleben, keine Ahnung, die Mama ist traurig und dann will man aber ja eigentlich nicht, dass die Mama oder der Papa traurig sind, also tröstet man die. Und wenn dann die Mama vielleicht noch sagt, Mensch, jetzt bist du mein großer Junge oder jetzt bist du mein großes Mädchen, ich brauche dich, dann vermittelt sich wie so eine Idee, ich bin zuständig dafür, wie es dem anderen geht. Ne? Und wenn ich jetzt weggehe und mit meinen Freunden spiele oder mich um mich kümmere, dann quasi ist halt Mama traurig. Ja, wenn ich aber da bin und vielleicht lieb oder was auch immer, ne, ihr Zuwendung schenke, dann sozusagen ist es gut. Und dieses zuständig sein, ne, für die Gefühle eines anderen, weil dieser Mensch, den ich selber reguliert hat gerade, das ist natürlich was ich dann mitschleppe, ne, dass ich dann dauerhaft das Gefühl habe, ich bin hier zuständig für die Gefühle der anderen, dass sich niemanden, wie gesagt, schlecht fühlt, auch dass die Atmosphäre gut ist. Also ich habe immer wieder Klienten und Klientinnen, die auch sowas beschreiben wie, naja, zu Hause war halt oft dicke Luft und dann, wenn ich aber lieb war oder brav war oder besonders lustig war, ne, dann ist es halt nicht explodiert, so. Das heißt, dieses wahnsinnig feine Antennen entwickeln, für was braucht es jetzt hier gerade, was brauchen die anderen, ohne dass auch überhaupt nur ein Wort gesagt wird. Das ist sicher auch was einzelne People-Pleaser erlebt haben. Und das Letzte sind Abwertungserfahrungen. Ganz viele People-Pleaser haben am Ende Abwertungserfahrungen auch irgendwann im Laufe ihrer Kindheit oder Jugend erlebt.
Was ist das?
Na, dass ich das Gefühl habe, also so wie ich bin und wenn ich mich gezeigt habe, wie ich halt bin, dann bin ich beschämt worden. Also beispielsweise, ich habe eine Klientin im Buch, beschreibe ich die, ich glaube, im Buch nenne ich sie Uta, die ist aus einem Pfarrhaushalt. Und wenn die Raum für sich eingenommen hat, wenn die halt irgendwie rumgehüpft ist, wenn die irgendwie laut gelacht hat, dann hieß es ganz, ganz oft, also jetzt sei mal hier bitte leise oder nimm mal hier nicht so viel Raum, nimm dich mal nicht so wichtig, sei mal ein bisschen bescheidener. Das heißt, die Frage ist ja immer, mit welchem Blick werden wir angeguckt als Kinder, als Jugendliche, wenn wir uns einfach zeigen, wie wir sind, ne? Also mit unseren Gefühlen, die wir gerade haben, mit unseren Interessen, mit unseren Bedürfnissen. Und dann ist ja die Frage, ob der Blick irgendwie wohlwollend ist oder ob ich mitkriege, so wie du gerade hier bist und dich zeigst, ist es nicht in Ordnung. So bist du falsch. Und Kinder reagieren darauf wahnsinnig sensibel. Und der Schluss, ist, mit mir muss was falsch sein. Also ich fühle mich beschämt und Scham bedeutet nicht, ich habe was falsch gemacht, sondern ich bin falsch. Und weil wir natürlich eigentlich alle zum einen ein Bedürfnis danach haben, Verbundenheit zu spüren, machen wir dann plötzlich Dinge, damit wir uns halt, ne, oder der andere Mensch uns nicht mehr falsch findet und wir zugehörig sein können. Oder und auch damit ich nicht das Gefühl haben muss, ich bin falsch, ich bin nicht gut genug. Ja? Und das ist ja genau dieses Bestreben bei People-Pleasern, so wahnsinnig viel zu tun, zu übernehmen, sich zu kümmern, ne, damit sie eben das Gefühl haben, ja, also ich muss mich nicht schämen, ich muss kein schlechtes Gewissen haben, ich bin kein schlechter Mensch.
Jetzt versuchen ja People-Pleaser, sich durch ihr angepasstes Verhalten ihr Leben möglichst angenehm zu gestalten. Aber das funktioniert ja ganz häufig nicht so gut, sondern hat eher negative Folgen. Welche sind das denn?
People-Pleasing ist ja erstmal sehr durch Angst geprägt. Ich würde immer sagen, das sind ja keine Menschen, die sich jetzt irgendwie einschleimen oder so, sondern die vor allem Angst haben vor der Reaktion der anderen und die niemanden zu nahe treten wollen. Und wenn ich das dann in der Folge deswegen keine Ahnung, nie Nein sage. Ja? Überall, in allen verschiedenen Rollen, im Privaten, im Beruflichen, mir permanent zu viel auflade, dann ist ja klar, dass die Wahrscheinlichkeit für chronischen Stress ziemlich hoch ist, weil ich einfach viel zu viel auf der Platte habe, dass ich in der Folge mich vielleicht wahnsinnig erschöpft fühle, auch das Risiko für einen Burnout steigt, für depressive Erkrankungen tatsächlich steigt, für Angsterkrankungen steigt. Oder auch, also dieses so, ich habe das Gefühl, ich kann eigentlich gar nicht mehr so richtig. Und was ich auch bei ganz vielen Klientinnen und Klienten erlebe, ist, dass sich Beziehungen irgendwann verändern. Ja, weil man ja das Gefühl hat, so, ich gebe so wahnsinnig viel, aber A, kriege ich weder die Wertschätzung ausreichend zurück, die ich eigentlich gerne hätte. Die anderen sehen das gar nicht so. Oder man fühlt sich vielleicht irgendwann auch ausgenutzt oder manipuliert von anderen, die das nutzen. Hat so das Gefühl, ich hatte neulich eine Klientin in der Praxis, ja, die ihren Mann auf eine wirklich hervorragende, passiv-aggressive Weise immer wieder von der Seite, müsste man fast sagen, schon auch ihm deutlich gemacht hat, irgendwie ist sie unzufrieden, ja, aber das nie ausgesprochen hat. Also der sagt, ist es in Ordnung, wenn ich jetzt am Wochenende noch mit nach dem Fußball mit meinen Freunden irgendwie weggehe? Sie sagt, ja, gar kein Problem. Denkt aber innerlich, mein Gott, ich hatte schon die letzten Wochenenden die Kinder. Du könntest eigentlich auch mal hierbleiben. Aber weil sie sich nicht traut zu sagen, haut sie halt ihm, ne, beim nächsten Abendessen irgendwie um die Ohren. Ach ja, wir haben das natürlich noch nicht besprochen, weil du warst ja auch nicht da. So. Das heißt, ich finde, eine negative Folge ist schon auch das Gefühl zu haben, dass sich Beziehungen verändern und auch schlussendlich, dass man manchmal auch Angst hat, geht's eigentlich hier um mich, ja, oder werde ich hier von den Leuten eigentlich nur geschätzt, weil ich halt so besonders, ne, gefällig bin und die gute Seele im Team oder so. Man bleibt einfach auf der Strecke.
Okay, ich kann mir vorstellen, dass People-Pleaser dann häufig selbst versuchen, ihr Verhalten zu ändern. Also ich gehe mal dann davon aus, dass sie zum Beispiel den Vorsatz fassen, sich beim nächsten Mal doch abzugrenzen oder mehr an sich zu denken. Aber du sagst in deinem Buch, dass diese Vorsätze häufig schwer umzusetzen sind. Warum denn?
Ich glaube, zum einen, es ist einfach dieses Verhaltensmuster und Entscheidungsmuster ist einfach so wahnsinnig gut gebahnt. Ne? Also der Reflex ist ja super schnell da, weil ich ja durch Angst getrieben bin. Ich will was vermeiden. Und das heißt, das eine ist, sobald auch nur ansatzweise die Gefahr lauert, hier könnte jemand irgendwie mit mir unzufrieden sein, spult sich quasi das automatische Programm ab. Das ist so ein bisschen wie ein Dominostein fällt, ne? Und dann fällt auch die gesamte Reihe. Das heißt, es ist einfach eine sehr etablierte Gewohnheit. Die bricht man nicht mal einfach, indem ich mir vornehme, jetzt mache ich es anders, wissen alle, die mit dem Rauchen aufhören wollen oder sich irgendwie mehr Sport machen wollen, auch. Und das andere, finde ich, ist, dass es wirklich auch oft dilemmatisch ist. Also wir haben ja irgendwie mehrere Herzen in unserer Brust. Ich würde vielleicht wahnsinnig gerne an sich auch diesen Kuchen backen, der irgendwie beim Elternabend gefragt ist. Ich merke nur, ich habe gerade eigentlich keine Zeit oder keine, ne, und weiß nicht, wie ich es machen soll. An einer anderen Stelle würde ich vielleicht auch gern der Freundin oder den Freunden, keine Ahnung, beim Umzug helfen, merke aber, meine Energie reicht halt einfach gerade nicht. Und dieses, wir sind halt nun mal aber alle im Moment zumindest noch an Raum und Zeit gebunden. Also keiner von uns kann sich gerade klonen und verfünffachen. Und ich finde, das ist was man oft auch einfach unterschätzt, ne? Dass ich eben Dinge, die ich vielleicht am liebsten alle gleichzeitig machen würde, halt leider nicht gleichzeitig machen kann, weil manchmal einfach Zeit und Energie nicht für alles reichen. Und dann muss ich halt einfach entscheiden. Und wenn ich dann halt eben nur dieses alte Entscheidungsmuster habe, wenn du dich entscheiden musst zwischen mach es den anderen recht oder dir, dann entscheide bitte immer, mach es den anderen recht, dann fällt man natürlich auch schnell hinten runter.
Wie lerne ich denn, mich selbst wichtiger zu nehmen? Also wahrscheinlich ist es als erstes wichtig, dass wir erstmal unsere Wünsche und Bedürfnisse überhaupt erkennen. Das ist vermutlich gar nicht so einfach, wenn wir die schon sehr, sehr lange Zeit ignoriert haben, oder?
Nein, genau. Es ist nicht so leicht und ich würde sagen, es gibt aber drei Dinge, die helfen. Das eine ist, auch wenn ich noch nicht weiß, was meine Bedürfnisse sind, was ich gerne will, kann ich mich immer fragen, was will ich nicht? In vielen Situationen ist einem das nämlich schon sehr viel klarer. Also ich weiß vielleicht noch nicht, welches Restaurant ich besuchen möchte, aber ich weiß vielleicht, dass ich auf gar keinen Fall Lust auf Chinesisch habe. Ich finde, das zweite ist Ärger. Also Gefühle haben ja immer eine Information für uns. Und wenn ich mich über mich selber ärgere, also wenn ich irgendwie abends im Bett liege, beim Zähneputzen denke, Mann, oh Mann, da hast du dich aber wieder vor den Karren spannen lassen oder da hast du wieder nichts gesagt, dann sagt mir das, hier bist du eigentlich über ein Bedürfnis oder ein Gefühl oder ein Interesse hinweggegangen, weil sonst würde ich mich nicht über mich ärgern. Mhm. Und das heißt, ich kann mich in dem Moment, wenn ich mitkriege, ich ärgere mich über mich, vielleicht auch über andere und das Verhalten von anderen, auch das kann manchmal eine Hilfe sein, dann kann ich mich fragen, ja, was genau hat mich denn da vielleicht auch beim anderen verärgert? Aber vor allem auch, wenn ich jetzt das nächste Mal in diese Situation kommen würde, wie müsste ich mich eigentlich verhalten? Was müsste ich sagen? Was müsste ich machen, damit ich mich hinten nach nicht über mich ärgere? Und ich finde, das ist ein ziemlich kraftvoller Weg, es mitzukriegen, weil Ärger spüren wir. Mhm. Und das Dritte finde ich, man kann einfach mal anfangen, so kleine Check-ins zu machen. Also sich tatsächlich zu drei völlig zufälligen Tageszeiten, ne, so eine Erinnerung ins Smartphone machen und dann, wenn es um 11.38 Uhr irgendwie bimmelt, dann frage ich mich einfach, halte kurz inne und frage mich, fühle ich mich gerade eigentlich wohlig? So, wie geht's mir gerade? Fühle ich mich gerade wohlig? Und zufrieden, geht's mir gerade gut? Und wenn die Antwort ist nein, dann ist ja die Frage, was bräuchte ich denn eigentlich? Was vermisse ich gerade? Was bräuchte ich eigentlich, damit es mir vielleicht ein klein bisschen besser ginge? Und die Antwort, die dann kommt, ist ja auch ein Hinweis, ne? auf Bedürfnisse, auf Wünsche, die wir haben.
Das stimmt. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wie schafft man es denn dann, diese Bedürfnisse sich selbst auch zu erfüllen? Also wie entkommt man denn diesem Phänomen des People-Pleasings?
Also ich glaube, erstmal, indem man schon mal einen Entschluss fasst. Also zu sagen, das kostet mich viel und das vielleicht auch andere. Also manchmal hilft ja auch, ich finde gerade Eltern oder Müttern, Vätern kann das echt helfen, sich klarzumachen, wenn ich jetzt weiterhin so agiere, wie ich es gerade mache, welches Vorbild bin ich eigentlich? Mhm. Und will ich diese Art von Vorbild sein? Also will ich meinem Kind vorleben, man muss sich eigentlich immer aufopfern und Nein sagen ist eigentlich nie eine Option, auch selbst wenn man eigentlich schon am Stock geht. Oder möchte ich eigentlich meinen Kindern vermitteln, Pausen sind wichtig? Und dann finde ich, kann das schon mal auch eine wichtige Motivation sein, was anders zu machen. Und ich glaube, das ist das Erste. Es braucht erstmal eine Idee, wofür will ich es anders machen? Also was habe ich davon? Was verspreche ich mir davon? Und auch eine Frage nach, bin ich zuversichtlich, das hinzukriegen? So, wenn ich bei beiden sage, ja, ich habe eine Idee, warum es sich lohnen würde. Und zweitens, ich habe auch die Idee, ich könnte das irgendwie hinkriegen. Ich traue mir das zu. Dann, glaube ich, ist es einfach, ist es üben. Also schlichtweg üben, weil ich brauche hier eine korrigierende Erfahrung. Ich muss ja erleben, wenn ich mal Nein sage, passiert in der Regel nichts Schlimmes. Die Katastrophe, die ich in meinem Kopf hatte, wenn ich meiner Freundin sage, nein, ich möchte nicht mit dir in einem Zimmer bei unserem Urlaub schlafen, sondern ich hätte gern ein eigenes Zimmer, damit ich in Ruhe schlafen kann und meinen Rückzugsort habe, die sagt plötzlich, die kündigt mir nicht die Freundschaft auf. Das muss ich ja erleben. Und insofern braucht es aus meiner Sicht immer so, braucht es ein bisschen Mut, damit ich eben kleine Experimente wagen kann. Und für meine Klientinnen und Klienten haben sich so zwei Sachen rauskristallisiert, die oft helfen. Es ist erstens die Idee, der Satz, ich brauche nur 20 Sekunden Mut. Mhm. Weil oft fühlt sich das nach so einem Riesenberg an. Ne? Oh Gott, ich muss Nein sagen und mich abgrenzen und da darf ich das nicht und da sollte ich auch meine Meinung sagen. Das ist ja alles sehr unspezifisch. Wenn ich also jetzt erstmal überlege, wo und wem gegenüber will ich eigentlich Nein sagen und es ein bisschen konkretisiere, wird schon mal leichter. Und mir dann zu sagen, okay, und jetzt brauche ich nur 20 Sekunden Mut. In 20 Sekunden habe ich die E-Mail abgeschickt, wo ich sage, sehe ich anders. In 20 Sekunden habe ich die WhatsApp-Nachricht geschickt, zu sagen, an der Stelle kann ich dir leider nicht helfen oder kann dieses oder jenes nicht tun. Ich finde, das hilft wahnsinnig. Oder auch sich vorzunehmen tatsächlich, dass man kleine Don't-Please-Tage einlegt. Okay. Also ich habe irgendwann mit einer Klientin das Experiment gemacht, dass sie gesagt haben, okay, alle M-Tage machst du einfach wie bisher, also Montag und Mittwoch. Und du veränderst nichts, darf alles bleiben, wie es ist. Mhm. Aber an den D-Tagen nimmst du dir einfach vor, ein bisschen weniger gefällig zu sein. Okay. Denn es geht ja nicht darum, beim People-Pleasing loswerden, eigene Bedürfnisse ernst nehmen, ne, plötzlich zu so einem egoistischen Menschen zu mutieren und nur noch sich nach vorne zu stellen. Ja. Sondern es geht ja darum, einfach wieder in so eine Waage zu kommen, zu sagen, die anderen sind wichtig und ich bin's auch. Ich bin auch wichtig genug, dass ich mich und meine Bedürfnisse auch in den Blick nehme. Und dann zu sagen, ja, also an den D-Tagen bist du eben nicht gefällig, sondern ja, guckst quasi, was bräuchtest du gerade, was würde dir gerade gut tun, wonach steht dir der Sinn, was findest du vielleicht auch fachlich für richtig oder moralisch, ethisch für richtig, wenn wir jetzt mal bei so kritischen Themen sind und nicht nur beim Nein sagen. Ich finde, das kann helfen, weil ich dann eben neue Erfahrungen machen kann. Ich muss Dinge anders in konkreten Situationen tun. Und dabei helfen natürlich Sachen. Es helfen dann vielleicht auch so Sachen, dass ich mir überlege, kenne ich irgendjemanden, den ich sympathisch finde, wo ich so das Gefühl habe, die Person kriegt diese Balance gut hin. Ne? Weil, also es geht, wie gesagt, ja nicht darum, egoistisch nur mich zentriert in den Blick zu nehmen und plötzlich unfreundlich und völlig unempathisch irgendwie wie die Axt im Walde aufzutreten. Das darf man ja alles weitermachen, freundlich sein und hilfsbereit sein. Aber eben sich auch in den Blick zu nehmen. Und ich finde, man kann sich immer fragen, kenne ich irgendwie, habe ich sympathische Vorbilder? Menschen, an denen ich mich orientieren kann? Wo ich sagen kann, wie so eine innere Referenz, mich fragen kann, naja, und was wird jetzt eigentlich dieser Mensch in dieser Situation machen? Mhm. Und kann ich mir das dann auch erlauben? Ich finde, das kann es auch so ein bisschen leichter machen. Und ich finde auch, es geht wirklich einfach darum, wieder ein Gespür mehr für sich zu kriegen. Ne? Wirklich auch überhaupt mal zu gucken, was fühle ich eigentlich? Weil wenn ich diese Gefühle wahrnehmen würde und ernst nehmen, wenn ich merke, wirklich spüre, ich bin gerade so schrecklich müde und erschöpft, dann würde ich vielleicht auch meinem Partner oder meiner Partnerin sagen, du bitte kümmer du dich ums Abendessen. Mhm. Dann würde ich mich vielleicht auch trauen, wenn ich merke, ich ärgere mich so sehr über diese Bemerkung, weil ich die vollkommen daneben finde. Na, und ich würde den Ärger spüren, dann würde ich vielleicht auch die Energie aufbringen zu sagen, du, das sehe ich einfach anders. Aber wenn ich mich so, weil ich nur bei dem anderen bin, ne, und wie so mein Spotlight, wie in so einem Taschen, also wirklich wie in so einem Theater, eigentlich immer nur die anderen mit ihren Bedürfnissen und Gefühlen beleuchtet sind, dann bleibt natürlich meins so sehr im Hintergrund. Und da mal das Spotlight auch wirklich, also diese Strahler, ne, und das Licht auch auf sich zu rücken und sich da auch einen Raum zu nehmen, zu gucken, was spüre ich eigentlich, was fühle ich eigentlich, das erlebe ich, das macht es einfach auch leichter, weil wenn ich meine Gefühle wahrnehme und wirklich spüre, dann wird es automatisch leichter, die auch in die Umsetzung zu bringen.
Ich glaube, eine Schwierigkeit bei der Umsetzung ist auch, dass wir ja ganz häufig Schwierigkeiten haben, dann die richtigen Worte zu finden. Es gibt in deinem Buch ja ganz viele Tipps zur Kommunikation. Mich würde ja mal interessieren, wie ich freundlich, darf ich ja weiter bleiben, aber eben auch bestimmt Nein sagen kann.
Also erstmal glaube ich, man kann einfach nur Nein sagen. Also wenn ich eine Frage bekomme, kann ich natürlich jederzeit auch einfach nur sagen, nein, ich kann nicht so. Ich würde gerne, ich kann aber diesmal nicht. Mhm. Ich finde für People Pleaser oft, weil sie dieses Verbundenheitsbedürfnis haben, die sogenannte Inga-Formel, also Inga wie der Name, hilfreich. Das ist ein Akronym und steht für Interesse signalisieren, Nein sagen, den Grund nennen und eine Alternative sagen. Mhm. Das heißt, dass ich nicht einfach nur dem anderen sage, nee, interessiert mich nicht, so will ich nicht, sondern eben vielleicht sage, keine Ahnung, also ich freue mich, dass du mir hier gerade, während die Kollegin reinkommt, ich gerade was bearbeite und sie mir was erzählt, obwohl ich eigentlich überhaupt, ne, gerade in einem völlig anderen Thema bin, kann ich ja ohne weiteres sagen, hey, ich freue mich, dass du ein schönes Wochenende hattest, mir davon erzählen willst, gerade kann ich nicht gut zuhören, ne, will meinen roten Faden nicht verlieren, lass uns später in der Mittagspause sprechen. Mhm. Also diese Idee, Ich gebe dem anderen nochmal ich baue eine Brücke. Mhm. Und ich finde, das ist eine Möglichkeit, die man total gut üben kann, wenn man mag.
Das stimmt. Du hast vorhin gesagt, dass People Pleaser oft Angst haben, andere zu enttäuschen oder zu verletzen oder zu kränken. Und dann kann es ja sein, dass man in schwierigen Situationen dann lieber nichts sagt. Obwohl man eben, wie du sagst, spürt, dass einen das kränkt oder verletzt oder dass man was ändern möchte. Wie schafft man es denn, Dinge oder kritische Dinge leichter auszusprechen?
Also ich glaube, dass die meisten Menschen eine Schwierigkeit haben, das zu machen, weil sie so sehr die Angst in den Blick nehmen. Ne? Also was passiert, wenn ich was Kritisches anspreche? Oh Gott, oh Gott. Mhm. Und weil ich das vermeiden will, diese Angst nicht spüren will, lasse ich es lieber bleiben. Und ich mache die Erfahrung, dass es sich sehr lohnt, mal den Preis anzugucken. Was ist eigentlich der Preis, wenn ich weiterhin schweige? Mhm. Also wenn ich das permanent runterschlucke, was passiert also mit mir? Kann ich dann eigentlich noch gut morgens in den Spiegel gucken? Weil manchmal sind es ja Dinge, wo ich jemandem vielleicht auch sage, ne, da hat mich wirklich was gekränkt oder enttäuscht. Und manchmal sind es aber ja auch Dinge, wo ich widerspreche, wo ich anderer Meinung bin und wo eigentlich eine Kritik auch angebracht wäre. Oder auch ist der Preis, ne, dass es mich ärgert, ist der Preis, dass ich irgendwann die andere Person gar nicht mehr leiden kann, weil ich denke, also weißt du, wenn du ein bisschen sensibler sein könntest, dann wüsstest du doch eigentlich mitbekommen, was hier bei mir passiert. Und ich finde, wenn ich mir klar mache, was ist der Preis, wenn ich es weitermache wie bisher und vielleicht sogar auch, was würde ich denn eigentlich gewinnen, wenn ich es schaffe, ne, diese Kritik auch mal zu platzieren, da muss eine Antwort erstmal kommen. Also ich muss vielleicht merken, ja, ich würde gewinnen, dass ich vielleicht wirklich sogar Respekt ernte, ja, weil tatsächlich respektieren wir ja in der Regel nicht die Fähnchen im Wind so und Menschen, die, wo man gar nicht so weiß, na, meint er das jetzt wirklich so oder nicht, sondern die Menschen, die irgendwie auch mal Kante zeigen. Und ich finde, diesen Gewinn zu haben, ich stehe zu mir, zu dem, was ich wichtig finde, und ich bringe das auch zum Ausdruck, ich bleibe da auch meinen Werten treu. Ich finde, da gibt es viel zu gewinnen. Und ich glaube, erstmal lohnt es sich, da Klarheit zu haben. Also so ein bisschen, ne, wofür mache ich das? Mhm. Und dann auch einfach zu wissen, es gibt eben auch andere Kriterien als nur Gefälligkeit, wonach ich entscheide, ob ich jetzt was anspreche oder nicht, sondern eben, was ich für fachlich oder sachlich für richtig halte, was ich ethisch-moralisch für richtig halte, wie ich im zwischenmenschlichen Umgang Dinge gerne gestalten möchte. Und ich finde, das ist der eine wichtige Part, dass ich da innerlich so ein bisschen mich verorte. Und das andere ist, Formulierungen zu finden, mit denen das gut geht. Und ich finde, eine Formulierung, die man mitnehmen kann, ist der Satzbeginn auf die Gefahr hin. People Pleaser haben ja Befürchtung. Also die haben die Idee, oh Gott, wenn ich meinem Mann jetzt sage, dass er schnarcht und ich deswegen eigentlich schon das letzte Jahr überhaupt nicht gut schlafe, so geschehen gerade bei einer Freundin, die das ewig nicht anspricht und wirklich, also deren Augenringe reichen, also sind so hoch wie der Himalaya oder sind so tief wie der Marianengraben, müsste ich eigentlich als Beispiel sagen, wirklich, weil sie ihn nicht verletzen will. Die können einfach sagen, du, auf die Gefahr hin, dass es dich verletzt, weil das ist ihre Sorge. Will ich dir sagen, einfach, du schnarchst fürchterlich und das hat einen Preis für mich, wir müssen darüber sprechen. Auf die Gefahr hin, dass du denkst, ich mag dich nicht, ja, weil ich jetzt absage und nicht mit am Wochenende, keine Ahnung, komme oder dergleichen, möchte ich dir sagen, ich kann nicht, ne, weil ich was anderes vorhabe oder wie auch immer, mal auch auf die Couch mich legen muss. Also die Idee, diesen Satzbeginn auf die Gefahr hin zu nutzen und danach anzusprechen, was ist denn das, was ich befürchte, ne, was beim anderen ausgelöst wird, wenn ich meine Kritik anbringe. Und dann kann man seine Kritik sagen. Und der Vorteil davon ist, dass man entweder erlebt, die anderen sagen, Quatsch, natürlich halte ich dich, also natürlich bin ich nicht verletzt. Ist doch wichtig, dass du mir erzählst, dass du nicht gut schläfst. So. Also ich merke, es passiert nichts Schlimmes. Oder der andere sagt, ja, stimmt, jetzt bin ich wirklich auch verletzt und gekränkt oder was auch immer. Aber dann habe ich es ja trotzdem schon vorhergesehen. Ne? Dann kann ich sagen, das wusste ich. Und zugleich ist es mir wichtig, dass ich es anspreche. Und dann ist auch an der Beziehung nichts kaputt gegangen.
Ja, okay, stimmt. Ulrike, jetzt kann ich mir vorstellen, das waren ja wirklich tolle Tipps, die du da gegeben hast, dass so mancher beschließt, er versucht das einfach jetzt mal. Er versucht, diesem People-Pleasing zu entkommen. Natürlich, es liegt in der Natur der Sache, dass wir in diesem Prozess wahrscheinlich auch wieder ein schlechtes Gewissen haben werden, weil das ist ja ein Teil dieses Phänomens. Wie gehe ich denn mit diesem schlechten Gewissen um?
Also erstmal ist ja das schlechte Gewissen, das ist übrigens genau Ausdruck der Scham, ne? Dass ich das Gefühl habe, oh Gott, ich bin falsch, ich nehme hier zu viel Raum ein, ich darf das alles nicht, so, ich bin nicht gut genug, wenn ich es mache, wie ich es mache. Und ich finde, das darf man erstmal normalisieren. Das ist das Erste. Wie gehe ich damit um? Indem ich damit rechne. Wer wartet und denkt, ja, wenn ich das schlechte Gewissen nicht mehr spüre, dann fange ich an, mich abzugrenzen, der wartet ewig quasi, weil das ist der Preis. Ja. Der Preis, den es auszuhalten gilt, ist am Anfang, dass man manchmal auch denkt, oh, das zwickt aber ganz schön. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach nur Teil des Prozesses. Es ist ein bisschen Wachstumsschmerz. Ich habe den so ganz krass erlebt, als mein Neffe, der ist heute 15, aber als der so in die Pubertät kam, hat er unglaublich, also er ist mittlerweile 1,84 groß, also das wird ein großer Mann. Und der hat bei diesen Wachstumsschüben unfassbare Schmerzen gehabt in den Knochen. So, und das ist halt Teil des Prozesses. Also wenn man ihn jetzt gefragt hätte, ja, willst du anstelle dessen klein bleiben, hätte er wahrscheinlich Nein gesagt, wenn er sich frei auswählen kann. Und so ähnlich ist es, finde ich, auch mit diesem schlechten Gewissen und dem People-Pleasing. Also sich klar zu machen, alles klar, das ist jetzt einfach nichts Schlimmes, es ist einfach ein bisschen Wachstumsschmerz, und über den ich mich vielleicht sogar freue, also wo ich vielleicht sogar feiere, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich sagen kann, yes, endlich mal wieder ein schlechtes Gewissen gehabt. Das heißt, ich mache halt heute einfach was anders. Ja, weil sonst hätte ich das nicht. Und sich eher ein bisschen so drüber zu freuen, finde ich, ist ein wichtiger Impuls. Und ich finde auch, dass schon auch Selbstmitgefühl vielen People-Pleasern zugutekommt oder auch ein Invest in so ein Selbstwertgefühl, ne? Weil die geben so wahnsinnig viel. Also die Welt ist ein besserer Ort, wenn Menschen da sind, die zum People-Pleasing am Ende neigen, wenn die es jetzt noch schaffen würden, auch auf sich zu gucken und nur noch ihre Freundlichkeit, ihre Empathie, ihre Sensibilität mit reinzubringen, ne? Ohne sich zu vergessen, dann wäre es hilfreich. Und wirklich auch zu sagen, ja, das ist jetzt gerade auch schwer. Also ich probiere hier was Neues aus und das kostet mich wirklich Mut, das kostet mich auch Anstrengung, was auszuhalten. Und ich gehe da jetzt einfach gut mit mir um und vielleicht auch diesem schlechten Gewissen. Ich freue mich darüber, ich teile diesen Erfolg mit jemandem. Ich finde, das ist was Wichtiges und auch sich immer wieder klar zu machen, dieses wirklich, die anderen sind wichtig und das kann man sich mantrasch vorsagen. Ne? Also die anderen sind wichtig und ich bin es auch. Und deswegen ist das vollkommen okay, wie ich es gerade mache. Punkt.
Ja, ein wunderbares Schlusswort. Den Versuch ist es auf jeden Fall wert. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Lieben, lieben Dank, liebe Ulrike, dass du heute bei uns zu Gast warst und über das wirklich interessante Phänomen People-Pleasing mit uns gesprochen hast.
Vielen Dank euch.
Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut doch gerne mal in Ulrikes Buch People Pleasing, raus aus der Harmoniefalle und weg mit dem schlechten Gewissen. Der Belz Verlag hat uns freundlicherweise auch wieder ein Exemplar für eine Verlosung zur Verfügung gestellt. Wie ihr gewinnen könnt, erfahrt ihr auf Instagram oder bei uns im Blog. Ich habe abschließend noch ein paar Hörtipps für euch. Wenn euch das Thema Nein sagen interessiert, dann hört doch gerne in die Folge 84 unseres Podcasts, denn darin haben wir mit Annette Lies ganz ausführlich darüber gesprochen, wie man lernt, Nein zu sagen. Wenn eher das schlechte Gewissen ein Thema bei euch ist, dann hört doch mal in die Folge 113 rein. Darin erklären Michelle Liossi und Katharina Spangler, wie wir mit Schuldgefühlen und unserem schlechten Gewissen umgehen können. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Am Dienstag gibt es wieder eine ganz neue Wunschkind-Podcast-Folge. Bis dahin bleibt gesund und fröhlich. Wir hören uns. Für diese Woche sagen wir erst einmal tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.